Herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coachingmarkt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Ja, vor mir sitzt Christine und ich freue mich immer, dass ich zumindest hier die Möglichkeit habe, meine und unsere GästInnen auch tatsächlich zu sehen. Es ist immer so schön, in eure Gesichter bei den einzelnen Gesprächen zu schauen. Christine, ich mache es meistens immer so, dass ich nicht die Vorstellung mache, sondern lieber aus euch und in diesem Fall aus dir selbst heraus höre, wer du eigentlich bist. Somit schön, dass du der Einladung zum Podcast gefolgt bist und heute hier im Mindvolution Podcast zu Gast bist. Magst du verraten, wer du so bist? Kurz und knapp, das wäre großartig.
Ja, hallo Sandra, natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Macht immer große Freude, da auch mal ein bisschen über sich selbst erzählen zu dürfen. Ich bin Christine Ruppe. Ich habe vor 2 Jahren das Gefühlskarussell gegründet, sozusagen. Das ist Trauercoaching und Resilienzcoaching. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist mein großes Herzensthema. Und ich bin 53 Jahre alt, wohne in München und ja, ich glaube, alles andere wird sich im Laufe des Gesprächs sicherlich noch zeigen.
Sehr gerne.
Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich danke dir. Am liebsten würde ich jetzt schon kurz einhaken, wie du auf Gefühlskarussell gekommen bist. Aber ich vermute, wenn ich dir 2, 3 andere Fragen stelle, kommen wir intuitiv auch darauf. Der Podcast dient ja dazu, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen unserer systemischen KollegInnen im systemischen Netzwerk blicken, teilweise auch hinter die Kulissen unserer Kooperationspartner, wie in den Folgen davor, der Michael Wiens von den Emotionswelten und auch Benjamin Lambeck vom Coaching Space. Und heute scheinen wir auf jeden Fall hinter die Kulissen der Christine und dem Gefühlskarussell zu blicken. Christine, wie bist du denn eigentlich zum systemischen Arbeiten gekommen? Kannst du dich noch daran erinnern, was so den Ausschlag gegeben hat, dich in eine solche Richtung weiterzuentwickeln?
Ja, jetzt gab es keinen so richtigen Knackpunkt, dass ich mich jetzt dafür konkret entschieden hätte. Aber ich habe angefangen 2015 das erste Mal Kontakt zu bekommen mit dem Thema Coaching, Coaching-Ausbildung und habe da erstmal eine NLP-Ausbildung gemacht. Und NLP ist jetzt natürlich ja eigentlich das Gegenteil von systemisch, fast zumindest, bezieht sich ja eher so auf die innere Welt des Einzelnen. Und mir hat da immer so ein bisschen was gefehlt. Und deshalb habe ich da auch nur den Practitioner gemacht, nur in Anführungsstrichen, und bin da gar nicht weitergegangen bis hin zum NLP-Coach, weil mir was gefehlt hat, ohne dass ich gewusst habe, was mir fehlt. Und ich habe dann einige Jahre später in meiner Rolle als damalige Führungskraft was gesucht, wie ich meine Mitarbeitenden ein bisschen unterstützen kann bei dem Thema mentale Gesundheit, Stress. Und so bin ich zum Resilienzcoaching gekommen und habe dann eine Resilienzcoach-Ausbildung gemacht hier in München, die über 13 Monate ging und die dann eben systemisch, also einen systemischen Ansatz hat und wo dann halt wirklich so diese Umwelt und diese eigenen Erfahrungen und dieses, ne, was halt Systemik ausmacht, mit berücksichtigt hat. Und das war für mich so, aha, okay, ja, ich glaube, das hat gefehlt. Ja, so, und das war für mich der Aha-Moment, wo ich mich auch immer mehr dann mit diesem ganzen Systemischen weiter beschäftigt habe. Und Ja, und das jetzt natürlich auch sehr, sehr gerne nutze, weil ich es halt auch einfach wichtig finde, dass so diese eigenen Erfahrungen mit berücksichtigt werden, ja, dass die Umwelt, in der ich lebe, mit berücksichtigt werde. Wo befinde ich mich? Und jeder Mensch ist halt einfach anders. Und das kam mir bei dem NLP ein bisschen zu kurz.
Das ist ja auch die Besonderheit, ne? Beim systemischen Grundgedanken halt ein Mensch oder ein Problem im Kontext zu betrachten. Ich bin nur über die erste Formulierung gestolpert. Ich glaube, du hast es in meinem Gesicht gesehen, dass ich dachte, so weit weg ist doch NLP gar nicht. Jetzt hast du es aber gerade selber ja erklärt. Vielleicht für diejenigen, die uns zuhören und davon noch nie was gehört haben. NLP steht für Neurolinguäre.
Linguistisches Programmieren.
Verdammt, Mann, das konnte ich schon mal besser. Sag nochmal bitte.
Neurolinguistisches Programmieren.
Ja, genau. Danke dafür. Aber tatsächlich erzählte mir meine Kollegin, die auch diese NLP Ausbildung gemacht hat, dass zumindest in der Arbeit so mit Glaubenssätzen und Mustern oder auch sprachlichen Eingaben, vielleicht auch Bildern, dass da zumindest Überschneidungen vorhanden sind. Aber so wie du es jetzt hervorgehoben hast, würde ich das vermutlich auch als wesentlichen Unterschied dann dieser Ansätze betrachten, ne? Mensch und Umwelt und Interaktion dieser ganzen Bestandteile.
Ja. Also das ist wirklich ein Unterschied. Das ist halt eher so auf die eigene Welt bezogen. Ja? Und es wird weniger so auch dein Umfeld betrachtet in einem NLP-Bereich.
Ja.
Und es sind tolle Methoden dabei. Klar, ich benutze da auch so das ein oder andere nach wie vor aus dem Bereich. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so global umfassend, was ich teilweise gerade auch bei so emotionalen Themen wie Trauer, wo ich jetzt nun mal unterwegs bin, schon wichtig finde.
Ja, und du hast auch erzählt, dass du aus deiner Angestelltenrolle heraus versucht hast, noch mehr Unterstützungsmöglichkeit geben zu können, beziehungsweise noch ein anderes Werkzeug hinzubekommst. Was genau hast du da gemacht? Was war damals deine Rolle?
Ich war die letzten 2 Jahre in meinem vorletzten Unternehmen Geschäftsführerin und davor war ich 13 Jahre Führungskraft, also in verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja, und mir ist halt schon aufgefallen, dass so diese schnelllebige Zeit schon nicht so einfach ist für viele Menschen, da irgendwo noch mitzuhalten. Ja, und das natürlich sehr viel Stress verursacht und das Thema psychische Gesundheit, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, weiß ich gar nicht warum, hat mich aber schon immer begleitet, weil ich halt schon auch der Meinung bin, wir sollten nicht arbeiten gehen, um uns auszubrennen, sondern wir sollten arbeiten gehen, um unser Auskommen zu haben und im besten Falle auch ein bisschen Spaß zu haben. Und das war für mich so schon der Anlass, dass ich gesehen habe, dass manche der Mitarbeitenden halt einfach echt an ihre Grenzen gekommen sind. Und da einfach mal zu lernen, okay, wie kann ich denn auch als Führungskraft damit umgehen? Wie kann ich dem denn vorbeugen? Wie kann ich denn die Leute auch unterstützen? Ja, das war so mein Antrieb zu der Zeit.
Ja, mir geht gerade sofort durch den Kopf, dass ich mir wünschen würde, dass beinahe jede Führungskraft sich in der Richtung befähigt, weil wir ja nun in diesen Rollen einfach auch mit Menschen arbeiten und das Thema mentale Gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil eben Menschlichkeit und auch Bedürfnisorientierung in der Arbeitswelt ja inzwischen sein darf. Ich glaube noch nicht in jeder, das ist glaube ich noch nicht in allen Köpfen so, ich sag jetzt mal angekommen, das klingt so, als gäbe es nur diesen Ansatz, aber in menschenzentrierten Organisationen, vielleicht auch solchen, die sich mit dem New Work-Gedanken gerne beschäftigen und das nicht nur als Kosmetik denken, sondern auch wahrhaftig, da denke ich mal, hat das schon eine hohe Relevanz, weil ich habe den Eindruck, und vielleicht magst du dazu gleich aus der heutigen Brille noch mal kommentieren, ob der stimmt, dass es tatsächlich noch nicht in allen Köpfen und Unternehmen angekommen ist. Was sagst du?
Wir leben halt leider immer noch in einer Leistungsgesellschaft und in einer erfolgsgetriebenen Gesellschaft. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite ist genau die mentale Gesundheit eigentlich ja auch ein ganz wichtiger Faktor, um Erfolg und um Erträge zu erzielen. Weil wenn die Leute natürlich krankheitsbedingt ausfallen. Und es gibt ganz interessante Studien vom zum Beispiel DAK Gesundheitsreport, die sehr eindrücklich und beeindruckend aufzeigen, dass Ausfälle aus Grund von psychischen Erkrankungen inzwischen an dritter Stelle nach Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen. Und das sollte uns halt schon mal zu denken geben. Und dass da natürlich auch die Krankheitsquote dann gleich deutlich länger ist. Also wie lange die Menschen dann krankgeschrieben sind, die fallen dann nämlich im Durchschnitt mal 30 Tage aus und nicht nur eine Woche, wie es vielleicht bei einer Erkältung dann ist. Und das sollte eigentlich jeder Führungskraft und jedem Unternehmer dann doch auch mal zu denken geben, ob es nicht Sinn macht, da auch zu investieren. Und da sind wir leider auf einem guten Weg, also nicht leider auf einem guten Weg, da sind wir auf einem guten Weg, aber leider noch nicht weit genug. Das ist so, glaube ich, das, was ich beobachte.
Und das ist, glaube ich, der Antrieb von ganz vielen auch in unserem kollegialen Umfeld, das halt verändern zu wollen, ne? Weil wir halt daran glauben, also ich sage jetzt einmal das allgemeine Wir, daran glauben, dass dann halt auch die ganzen Lebensbereiche gut zu vereinbaren sind. Und so wie du sagst, also Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens oder Arbeiten darf vielleicht auch Spaß machen und wir verbringen ja auch so viel Zeit damit. Und das dann so zu gestalten, dass ich möglichst lange Freude am Job habe und vielleicht sogar auch noch gute Ergebnisse bringe, weil die Bedingungen toll sind. Mensch, so überraschend ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, genau.
Genau.
Bevor wir da tiefer eintauchen, möchte ich noch mal einen Mini-Schritt zurück machen, beziehungsweise dann auch sofort wieder in Richtung Hier und Jetzt kommen. Und zwar hast du erzählt von NLP über Resilienz-Coaching zum Systemischen. Und du hast selber vorhin, als wir uns warm geplaudert haben, gesagt, du hörst auch in unseren Podcast rein. Danke dafür. Und weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Und zwar diese Frage nach systemisch arbeiten und Systemikerin sein. Also würdest du dich heute, also wir haben den 8. Mai 2025, als Systemikerin bezeichnen?
Ich habe ja beim Zuhören auch immer mal über diese Frage nachgedacht, tatsächlich. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Systemikerin, aber keine hundertprozentige klassische Systemikerin. Also ich nehme schon auch nochmal andere Elemente und Ansätze mit auf und baue die auch ein und muss halt auch ein bisschen oder möchte auch ein bisschen pragmatisch und individuell dann oft agieren, gerade in dem Thema Trauer. Ja, also das ist einfach auch so, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in der Trauer, in einem Trauercoaching und gehe jetzt rein systemisch vor, das wäre sehr unempathisch, bisschen robotermäßig, ne? Also das heißt, ich gehe natürlich schon auch in die Emotionen, in die Gefühle hinein und und kitzle schon so die eigenen Ressourcen raus, aber jetzt nicht unbedingt nur mit systemischen Fragen oder systemischen Ansätzen, ja, sondern da ist vielleicht auch mal ein Stück weit ein Impuls dabei und mal irgendwie so ein Tippen. Hast du mal das ausprobiert? Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass dir das hilft? Ne? Und das ist ja eigentlich jetzt nicht das klassische Systemische.
Ich glaube, dass eint auch viele wiederum unter uns, die wir ja ganz gerne mal unsere Hüte dann wechseln zwischendurch zur, ich sag mal, Fachberatung dann an der Stelle. Also vielleicht in deiner Rolle die Fachberatung für Trauer oder ja, bei mir ist es eben das Thema Veränderung. Und ich finde, wenn wir den Hut bewusst ab- und aufsetzen und das vielleicht auch noch so kommunizieren und sagen, du, ich schlüpfe mal kurz in die andere Rolle oder intuitiv das einflechten, dürfen wir trotzdem uns vielleicht als Systemikerin weiterhin bezeichnen. Also so sehe ich das immer. Ich finde, das darf auch mit Intuition geschehen und trotzdem gehört man vielleicht dieser bestimmten Gruppierung an, hinter der ja auch ein gewisses Wertesystem steht. Ne? Also nicht nur die Methodik, sondern vor allem das Wertesystem. Ja. Was meinst du, wenn du in deinem Umfeld Menschen vielleicht auch aus diesem arbeitsweltlichen Kontext heraus erklären solltest, was eigentlich Systemik ist, welche Worte würdest du finden oder welches sind so deine Sätze, die du dann immer sagst, um es erklärbar zu machen?
Für mich ist das systemische Haltung eben so das Große und Ganze erstmal zu sehen, also nicht nur das, was ich vorher schon sagte, nicht nur jetzt die einzelne Person, die vor mir sitzt, sondern auch in welchem Umfeld lebt diese Person, Welche Erfahrungen bringt diese Person mit aus der Vergangenheit? In welchen Systemen ist sie vielleicht und sie oder er vielleicht unterwegs? Ich rede automatisch von sie, weil ich meistens weibliche Kundinnen habe oder bisher ausschließlich. Deshalb verzeihen mir bitte die männlichen Zuhörer. In welchen Beziehungen stehen die Menschen zu anderen Menschen? Haben sie ein gutes soziales Umfeld oder eher nicht? Ja, also dieses alles mal mit reinzunehmen in die Betrachtung und auch ins Coaching, das ist für mich das, was systemisches Arbeiten ausmacht oder systemisches Denken auch ausmacht.
Ich habe ja in den Vorbereitungsunterlagen mal die Frage nach dem Mars-Menschen, um es noch mal mehr runterzubrechen, weil ich festgestellt habe, also auch aus meiner eigenen Arbeit heraus, dass es immer einige Sätze braucht, um zu erklären, was es eigentlich ist. Also wenn ich dich jetzt auch noch mal challengen darf, liebe Christine, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie würdest du es dann formulieren? Also wenn wir jetzt raus aus diesem arbeitsweltlichen Kontext hin zum Mars-Menschen gehen, der ist gerade gelandet, schaut so ein bisschen verwirrt daher und du wolltest ihm gerade die Hand reichen und dann sagt er, und was machst du so? Und du darfst ihm jetzt erklären, was systemisches Arbeiten bedeutet. Was wäre das so? Was kommen da für Worte?
Also du meinst jetzt so rein auf systemische Arbeiten oder auf das, was ich mache? Das
sind vielleicht, ja
doch zweierlei Paar Schuhe.
Gar nicht schlecht zurückgefragt. Vielleicht, also ich würde zulassen, in Kombination zu antworten. Also gern beides. Also das systemische Arbeiten vielleicht in deinem Kontext, vielleicht ist das ein bisschen leichter für den Marsbewohner zu verstehen.
Ja, ich glaube, ich würde den Marsbewohner erst mal fragen, ob Marsbewohner auch sterben. Weil im Zweifel weiß er gar nicht, was es bedeutet, tot zu sein, ja, oder
guter
in Trauer
Punkt.
Zu
ja.
sein.
Mhm. Ja,
das ist mal, das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht voraussetzen. Aber ich gehe mal voraus, ich setze mal voraus, er weiß, was Trauer ist, und dann würde ich ihm halt auch einfach sagen, ich helfe Menschen nach einem Trauerfall und in ihrer eigenen Trauer so aus ihrem inneren Chaos wieder ein bisschen herauszukommen, sich selber wieder zu fühlen. Das ist nämlich ganz oft so ein Thema, dass Trauernde halt eigentlich nur noch so eine gewisse Leere verspüren und sich selber gar nicht mehr fühlen. Ja, und such mit ihnen zusammen Wege, wie sie mit ihrer Trauer und mit ihrer Krise umgehen können. Und das Ganze machen wir, indem wir uns systemisch alles drumherum auch anschauen, was da ist. Ja, also hat meine Kundin in dem Fall ein gutes soziales Umfeld oder ist sie eher alleine mit ihrer Trauer? Was kann ihr dann helfen? Das heißt, da ist der erste systemische Ansatz. Ne? Also wo lebt sie? Wie lebt sie? Mit wem lebt sie? Wichtig ist auch, wer ist gestorben? Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Oder um wen trauert sie? Muss ja nicht ein Mensch sein. Man kann auch um Haustiere trauern und das ist völlig legitim. Ja, und all sowas. Und das schaue ich mir in Gänze an. Und dann spüren wir rein, wo setzen wir an? Machen wir systemisch, ist dann eher, wir arbeiten irgendwo mal mit Bodenankern, Aufstellungen, machen wir das oder gehen wir eher so ein bisschen auf Ressourcensuche? Das ist dann wirklich sehr, sehr individuell.
Ja, danke. Da hast du jetzt prima selbst übergeleitet eigentlich zum nächsten Themenpunkt. Ich wäre sehr gespannt, was der Marsbewohner darauf antworten würde, obwohl ich gerade noch an deiner Rückfrage in Richtung des Marsmenschens hängen bleibe, und zwar, ob sie auch sterben dort. Also das fand ich richtig gut, die Frage eingangs zu stellen. Danke dafür. Du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, in welcher Richtung du unterwegs bist oder was so deine Herzensthemen da sind. Wie ist es so, wenn du jetzt einmal den Vorhang öffnest und uns vielleicht in so eine Woche von dir reinblicken lässt? Was passiert da so und wer kommt zu dir? Mit wem arbeitest du oder vielleicht wo gehst du auch hin? Wie schaut so deine Arbeit ganz konkret aus?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also in erster Linie bin ich Trauerbegleiterin auch, aber Trauercoach ich nenne es inzwischen liebevoll für Menschen mit Verantwortung, weil ich da am wenigsten eben ausschließe. Ich habe am Anfang immer gesagt, ja, für Führungskräfte und Unternehmer. Es trifft es aber auch nicht, weil ich inzwischen auch häufig mal Klientinnen hatte, die eben auch beruflich sehr, sehr viel funktionieren müssen und Verantwortung haben. Berufstätige Mütter, auch ohne Führungsposition, die aber da halt natürlich auch ins Strudeln kommen, wenn ein Trauerfall da ist, alles noch zu schaffen. Und das ist auch die Fragestellung, wo die Leute dann halt häufig kommen. Es sind viele Führungskräfte und Unternehmerinnen und das macht einen Unterschied. Also viele sagen dann, ja, warum trauern die denn anders? Nein, die trauern natürlich nicht anders. Der Unterschied ist aber der, die haben vielleicht etwas weniger Zeit, sich mal zurückzuziehen und rauszunehmen. Ja, also die haben sehr viel mehr Druck, schnell wieder funktionieren zu müssen. Gerade Unternehmer, die selbstständig sind, und wo kein Angestelltenverhältnis dahinter steht, das geht halt oft auch finanziell nicht, dass die sich jetzt da mal 3 Monate rausziehen und alles sich selbst überlassen. Und da ist natürlich schon auch so ein Druck bei diesen Menschen da, wie schaffe ich das jetzt alles? Ja? Und die funktionieren am Anfang oft. Das ist so, das kriege ich ganz 99% der Fälle gesagt. Ja, ich funktioniere nur noch wie so ein Roboter. Abends weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich gemacht habe und wie ich den Tag überstanden habe. Und abends brechen die halt nur noch zusammen mit all der Last, die sie in sich tragen und wissen gar nicht mehr so richtig, wohin mit sich. Und dieses Funktionieren, das funktioniert eben auch nur über einen gewissen Zeitraum. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wenn ich dann nicht Selbstfürsorge betreibe und wirklich auch mich meinen Gefühlen und Emotionen stelle und dieser Trauer auch Raum gebe. Trauer braucht einfach Raum und die darf auch da sein und die will auch da sein. Und die soll auch da sein. Das ist mir ganz wichtig. Dann wird irgendwann ein Punkt kommen, ja, wo die Leute halt einfach dann zusammenklappen. Dann geht halt gar nichts mehr. Und das im besten Fall kommen sie vorher, weil da können wir dann dagegen arbeiten. Und das ist so mein Herzensding. Das ist, was ich tue. Und das sind so die Menschen, die eigentlich zu mir kommen.
Tatsächlich ging mir da auch gerade noch dein Kommentar von vorhin durch den Kopf, und zwar das Thema Leistungsgesellschaft, weil gerade das ist ja vielleicht auch etwas, was da in Konkurrenz steht, ne? Ich muss leisten, ich muss hier durchhalten, ich muss stark sein, und das durch die Rolle vielleicht dann nochmal verstärkt. Und dann, finde ich, gibt es ja auch noch diese gesellschaftliche Komponente, dass oftmals ja Trauer, Tod und Sterben mit Scham versehen ist und wir da auch im privaten Umfeld gar nicht unbedingt immer frei drüber sprechen können. Mhm. Und wie ist es dann erst am Arbeitsplatz oder eben in der Rolle? Und was passiert, wenn ich dann plötzlich ausfalle? Also da hast du ja ganz viele Ebenen. Du hast dieses Schambehaftete, dann der eigene Umgang mit Emotionen und dann auch noch diesen Leistungsgedanken. Das kann ich mir vorstellen, sind bestimmt oftmals genau die Themen auch aus den Coachings, oder?
Das sind genau die Themen. Also du triffst da auch voll ins Schwarze. Und gerade dieses, ich darf nicht schwach sein oder keine Schwäche zeigen. Und das ist auch was, wo ich aus eigener Erfahrung kennengelernt habe. Also als Führungskraft in einer anderen Krisensituation. Es war jetzt keine Trauer, aber es war auch eine Krisensituation, wo ich einfach kein Verständnis gefunden habe, weil ans Team oder an die Mitarbeitenden runter, das ist immer so eine Gratwanderung. Kannst du dich da so öffnen? Und das kannst du mit Einzelnen sicherlich, aber gut, da ist halt begrenzt Verständnis dann da. Meine Mutter zum Beispiel, die ist so ein ganz klassisches Beispiel, die hatte dann immer gesagt, ja, du bist da so stark, du schaffst das schon. Ja, so. Und das ist halt auch, und diesen Spruch kriegt man doch immer wieder zu hören, du bist ja so stark, du hast doch schon so viel geschafft, du schaffst das schon. Und das ist gerade auch in der Trauer vielleicht eine gut gemeinte Floskel, aber ganz ehrlich, man kann es irgendwann nicht mehr hören. Und auch mir ging es irgendwann so, und ich habe das auch mal eine Weile auf meiner Homepage stehen gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, stark zu sein. Ja, und das dürfen wir uns auch mal erlauben. Und an dem Punkt kommen die Leute auch zu mir. Und hoffentlich. Und ich möchte dazu auch ermuntern, holt euch da auch Hilfe. Ja, das ist, du hast das richtig gesagt, es ist immer noch sehr stigmatisiert. Also Trauer ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Darüber redet man nicht, das ist privat. Ja, da gibt es ja Glaubenssätze noch und nöcher. Und ich bin der Meinung doch, weil das gehört zum Leben dazu. Und jeder Mensch hat das Recht, auch mal schwach sein zu dürfen, in Anführungsstrichen, und in Trauer sein zu dürfen und darüber eben auch zu sprechen und Hilfe zu bekommen. Ja. Und von dem her, das ist für mich ein wichtiger Antrieb, da halt eben auch zu sagen, ja, öffnet euch und sagt halt auch als Führungskraft mal den Mitarbeitenden, ich habe gerade persönlich irgendwo eine schwere Zeit, die ich durchmachen muss. Vielleicht bin ich gerade mal nicht so da, wie ihr mich sonst kennt. Ja, und das hilft auch schon.
Ja. Ja, auch das wieder wäre ja auch ein Teil der menschenzentrierten Arbeitswelt, wo halt Emotionen und dann die dahinterliegenden Bedürfnisse auch ausgedrückt werden können. Aber vielleicht müssen wir, ich verallgemeine immer so gerne, der Plural ist Majestat, das kommt schon wieder hervor. Aber ich will es quasi deswegen verallgemeinern, weil ich glaube, dass es schon ein kollektives Wir auch braucht, was halt sich darin ausbildet, auch immer besser darin zu werden. Weil nicht jedem ist es ja gegeben, auch aus dem Elternhaus heraus, so seine eigenen Emotionen überhaupt zu erkennen, dann auch noch zu benennen. Und wenn wir dann so auch diese systemische Frage nach und welches Bedürfnis steckt dahinter stellen, kann es ja sein, dass jemand erstmal komplett überfordert ist. Und wenn du dann auch noch interagieren sollst und auch als Führungskraft vielleicht auch solche Prozesse mehr oder minder moderieren solltest, indem Teambesprechungen plötzlich anders laufen, weil eben dieses Thema Tod und Trauer vielleicht auch in einem Team vorhanden ist, vielleicht auch über, ich hatte das mal, da gab es einen Suizid und da musste das Team erst einmal damit klarkommen und einen Umgang finden. Und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen Ausbildung in eine solche Richtung, der einmal der Selbstreflexion und dann aber auch der Kommunikation und des Miteinanders. Bietest du sowas auch an? Also ist das auch so Bestandteil oder bist du eher immer im 1:1 unterwegs?
Ja, es entwickelt sich ja stetig weiter, mein Angebot. Und also es ist schon auch so, dass ich auch gerade dabei bin, einen Online-Kurs mal zu entwickeln. Also ich arbeite auch sehr viel online. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nötig, dass man das vor Ort im 1:1 macht und da in München sein muss. Das funktioniert inzwischen auch wunderbar online. Und dass ich auch da gerne mal so einen Online-Kurs jetzt gerade auch machen möchte. Wie gehe ich denn auch mit Trauernden um? Also was ist nicht, wenn ich selber in Trauer bin, sondern wie gehe ich auch mit Trauernden um? Weil da ist halt eben auch ganz oft, bekomme ich auch von meinen Kundinnen wiederum und Klientinnen die Info, ja, mein Umfeld wendet sich halt ab. Ja? Also die wissen, die sind dann so unsicher, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist auch, was ich in Gesprächen oft raushöre. Das ist gar nicht mal eine boshafte sich umkehren, ja, und sagen, ja, die soll das mal alleine schaffen, sondern das ist einfach Überforderung teilweise schon, ne? Und selber dann so unsicher zu sein, was falsch zu machen, dass man sich dann lieber ganz abdreht und lieber dann erstmal den Kontakt abbricht, was natürlich genau das Falsche ist, ja, und auch das falsche Signal ist. Und diese Berührungsängste da auch mal wegzubekommen und zu sagen, man kann da eigentlich nicht viel falsch machen, ne? Außer Floskeln zu nennen. Also das ist natürlich, ne, also du brauchst jetzt nicht, wenn jemand trauert, da hingehen und sagen, ach komm, und Zeit halt alle Wunden und das wird schon wieder. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, definitiv. Aber Hilfe anbieten und einfach mal zu sagen, Mensch, ich bin für dich da. Ich kann mir gerade vielleicht auch nicht vorstellen, was du gerade durchmachst. Aber ich bin für dich da und wenn du was brauchst, melde dich und das auch proaktiv einfach mal zu machen. Weil da muss man auch wissen, Trauernde melden sich halt auch oft nicht. Die haben nicht mal die Kraft, sich zu melden. Vielleicht, wenn das eine gute Freundin ist oder ein guter Bekannter, mal was zum Essen vorbeibringen, mal einkaufen gehen. Ungefragt dann auch mal und das hilft halt zum Beispiel auch. Und das möchte ich schon auch gerne mal mitgeben. Ja, und einfach mal so kleine Tipps, das muss gar nicht eine große Ausbildung sein.
Ja, tatsächlich auch dieses, was du gerade nebenbei so gesagt hast, dieses auch Ausdrücken von das, was du mir gerade erzählst oder ne, wenn man gerade so eine Information bekommen hat, wo es um einen Trauerfall geht oder auch um vielleicht eine Erkrankung oder eben eine solche ähnliche Krisensituation, dann auch manchmal einfach zu sagen, das klingt für mich total schlimm, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Alleine das kann ja schon helfen, so dieses Wahrhaftige und nicht eben die Floskel, sondern einfach nur eine solche Kommentierung und vielleicht weint man dann auch einfach zusammen oder reicht zumindest das Taschentuch und alles ist dann okay. Aber ich glaube, auch das ist so ein Prozess des sozialen Lernens, ne? Wo wir so Stück für Stück reinkommen können.
100%. Und da bin ich bei dir, was du vorher gesagt hast. Wir haben es häufig gar nicht gelernt, zu trauern und auch nicht, wie man mit Trauer umgeht. Ja, also das ist ganz immer noch sehr geprägt. Es ist immer noch so, auch heute noch, dass Kinder nicht mitgenommen werden auf Beerdigungen, weil man sie halt vor allem schützen möchte. Und ich bin halt der Meinung doch, ja, also es gibt wunderbare Kinderbücher zum Thema Tod und Trauer, die ganz toll, einfühlsam auch kleinsten Kindern schon erklären, warum Menschen sterben, was passiert da, was passiert, wenn ich tot bin. Und da auch nicht zu sagen, ja, die Oma ist jetzt auf eine lange Reise gegangen. Ja, also das ist einfach Bullshit, Entschuldigung. Also ne, die Oma ist halt jetzt tot, von mir aus ist sie im Himmel, aber sie kommt halt nicht mehr zurück. Und das kann man auch auf wunderbare Art und Weise Kindern schon mitteilen und da so einen ganz natürlichen Umgang auch den kleinsten Kindern schon mit auf den Weg geben zum Thema Tod und Trauer. Und umso natürlicher und umso einfacher wird es dann auch später im Erwachsenenalter mal, wenn wir selber mit so einem Verlust konfrontiert sind. Ja. Und das ist halt was wir, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt und deshalb wirft es auch viele Leute so total um. Ne? Und das zieht denen förmlich den Boden unter den Füßen weg, weil die noch nie vielleicht konfrontiert waren mit Trauer. Also nicht mit einem, zumindest nicht mit einer Todestrauer. Wir trauern ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen, aber sowas ist natürlich dann doch sehr heftig. Und je nachdem, wenn es vielleicht auch plötzlich passiert, Unfall, wie auch immer, Suizid, das ist auch so ein Beispiel. Mhm. Da kommen ja ganz andere Gefühle hinzu. Dann kommen halt Schuldgefühle hinzu. Dann da kommt Wut hinzu. Da kommen ja das deshalb Gefühlskarussell. Das ist wirklich ein Gefühlskarussell, was dann da plötzlich anfängt und man kennt sich selber gar nicht mehr wieder und denkt sich, okay, was stimmt jetzt mit mir nicht mehr und ich komme überhaupt nicht mehr klar. Mhm. Ja, und das ist halt leider dann die Folge dazu, dass wir das Thema so tabuisieren und uns einfach nicht damit auseinandersetzen.
Ja, ich dachte auch gerade, dass ja jede Trauer ein anderes Kleid trägt. Also tatsächlich diese Verschiedenheit von Trauer oder Trauerprozessen, obwohl wir können jetzt Grüße an Elisabeth Kübler-Ross wahrscheinlich senden. Also ich kenne die Kurve sehr gut, weil ich die im Veränderungsgeschehen immer verwende. Und es mag vielleicht gewisse Ähnlichkeiten in der Verarbeitung geben, aber dennoch ist das Kleid von Trauer ja immer sehr verschieden, so wie du es auch gerade schon beschrieben hast. Manchmal ist Wut da, manchmal ist Enttäuschung da, vielleicht auch pure Verzweiflung, vielleicht auch die wirtschaftliche Krise, die damit einhergeht und. Und dann auch vielleicht dieses in Wellen das Erleben. Mhm. Vielleicht gibt es eine Phase, wo man das überhaupt nicht zum Ausdruck bringen kann. Man erzählt es vielleicht auch ganz rational, dass gerade ein Todesfall eingetreten ist. Das Gegenüber ist komplett fassungslos. Also ich denke übrigens gerade selber an konkrete Beispiele. Und dann kommt eine Kommentierung, warum weinst du denn gar nicht? Ja, ich habe jetzt 5 Tage am Stück geweint, ich kann jetzt gerade nicht mehr weinen. Und dann ist man aber selber überrascht, wenn es Wochen später dann plötzlich in eine Situation kommt, wo man niemals darüber nachgedacht hätte, dass jetzt ein kurzer Trauermoment eintritt. Das finde ich auch immer wieder so faszinierend, wenn man anfängt, mit Menschen darüber zu sprechen, wie verschieden Trauer sich halt dann zeigt.
Dann zeigt und unerwartet auch zeigt, genau was du sagst. Ja, das ist halt, da bin ich wieder bei meinem Thema Führungskräfte. Ja, das passiert. Da sitze ich halt gerade mal in einem Meeting und schlagartig kommen die Tränen und keine Chance, die zurückzuhalten. Ja, das ist so, das kommt wirklich aus heiterem Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit halt auch umzugehen, ne? Und das ist natürlich dann in der Situation auch unangenehm. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, die ich mit meinen Klientinnen durchgehe, ja, wo ich auch ein kleiner Spoiler am Rande auch ein Freebie auf meiner Homepage dazu habe, dass man sich runterladen kann. Einfach, wie gehe ich vielleicht auch mit solchen Situationen um? Was kann ich dann ad hoc auch schnell mal tun? Ja, und das kann dann auch schon helfen. Aber dafür muss man wirklich auch erstmal so in sich reingehen und die eigenen Gefühle halt auch erstmal wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist leider der wirklich sehr, sehr schmerzhafte Prozess an der ganzen Trauer. Mhm. Ja. Und Kübler-Ross, weil du sie gerade erwähnst, das ist auch so schön, weil sie hat ja tatsächlich Sterbende begleitet und hat ja die Kurve entwickelt, wie Sterbende das Sterben erleben. Und irgendwie wurde dann irgendwann mal daraus die Phase der Trauer. Also eigentlich ist es gar nicht richtig, aber natürlich haben wir im Großen und Ganzen diese Phasen. Aber es ist genau, was du sagst, die sind nicht linear. Mhm. Ja, Also da ich habe hier so eine Trauerlandkarte hängen und du springst vom Süden in den Norden und vom Osten in den Westen und vom Westen in den Süden und das geht also kreuz und quer, bis das dann mal einigermaßen eine gewisse Zeit vergangen ist, dann fängt es schon an, dass man dann in Bereiche kommt, wo es dann auch ausläuft. Mhm. Ja, aber ja, Trauer ist ja auch was, das ist ja auch nie weg. Mhm. Die ist ja auch immer unterschwellig ein bisschen, die begleitet uns dann halt einfach den Rest unseres Lebens. Ne?
Ja, und das darf dann auch sein.
Ja, ne? Genau.
So, weil das ja auch vielleicht manchmal die andere Seite der Liebe ist. So, das ist
Trauer,
eigentlich so eine...
Genau, weißt du? Stimmt. Trauer ist nur Liebe, also nichts anderes. Ja, weil wenn ich nicht geliebt habe, kann ich nicht trauern. Das ist tatsächlich so. Es ist schön, dass du das sagst. Und Trauer ist aber auch was, also ohne Trauer, sag ich immer, wäre unser Leben nicht lebenswert. Weil dann, also wir könnten keine Freude empfinden am Leben, wenn das Leben nicht endlich wäre und wenn es keine Trauer gäbe. Mhm. Und das darf man sich wirklich auch mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man wieder so dieses Thema Tod und Trauer in eine Ecke schiebt. Ja, das ist eigentlich, es gehört zum Leben dazu. Und es schenkt uns auch die Demut und die Dankbarkeit für das, was wir im Leben halt haben und erleben dürfen.
Ja. Ja, und ich finde so, wenn man dir zuhört oder vielleicht hört man das auch aus dem Gespräch im Allgemeinen heraus, das kann halt auch total schön sein und kann halt auch sehr innig werden, wenn man dann anfängt, auch in entweder in einem Zweiergespräch oder in einer Gruppe dann darüber zu sprechen. Ich denke sofort und wie immer, fast immer, auch bei diesen Podcast-Aufnahmen an Hartmut Rosa, also der verfolgt mich grundsätzlich seit 2 Jahren, und der spricht immer über die Resonanz und halt das gelingende Leben. Und gerade bei Resonanzerfahrungen würden wir, glaube ich, an erster Stelle immer an Schwingungen im positiven Denken mit, oh, das war schön, hier fühlte ich mich in Verbindung. Und tatsächlich hatte ich gerade wieder den Funken, dass ich dachte, wenn wir auch über Trauer ins Gespräch kommen, Trauer, Tod und Sterben, dann kann ja auch eine Form der Resonanz entstehen, weil wir miteinander ins Schwingen kommen. Das muss gar nicht nur positiv begonnen haben.
Total. Ja, das ist ja auch so eine Frage, die ich halt häufig gestellt bekomme oder wenn ich erzähle, ich bin Trauercoach, um Gottes Willen, wie kann man das denn freiwillig machen? Das ist so die erste Reaktion. Ja, ja. So. Und oh, das ist ja ganz schlimm und das ist ja, da hörst du ja nur schlimme Sachen und das ist ja den ganzen, die stellen sich das vor, wie man sitzt halt dann nur im schwarzen Kämmerlein und weint dann die ganze Zeit. Ja. Und genau das ist es nicht, sondern warum mache ich das so gern und mit so einer Leidenschaft? Und das ist wirklich auch ein Herzensthema, weil ich natürlich auch, ja, das sind schlimme Erfahrungen und da gibt's ganz schlimme Geschichten. Ja. Und auf der anderen Seite, was nehme ich denn da draus mit aus der Arbeit? Ganz viel Demut. Ja. Und also zum einen, ich bekomme sehr viel Dankbarkeit und ich bin aber auch dankbar, wenn ich solche Geschichten höre, dass, also das hört sich egoistisch an, aber dass es mir halt nicht passiert und dass es mir halt so gut geht. Und diese Demut zu haben, zu sagen, Mensch, wenn ich heute mal wieder drüber jammere, was weiß ich, dass der linke Socken ein Loch hat, ja, also dann relativieren sich halt so Alltagsprobleme einfach. Und das ist wirklich was ich mitnehme, ja. Also ich bin viel gelassener geworden, seit ich das mache, mit so Alltagsproblemen, weil die sind manchmal auch so ganz klein und wir heben die dann so ganz hoch und irgendwann denke ich mir, Mensch, Christine, über was regst du dich eigentlich jetzt gerade auf? Ja, so. Und das ist was, was einem diese Arbeit schon auch sehr gibt. Ja, oder mir. Also kann ja nur von mir reden.
Ja, ja, ich mag das Wort Demut an der Stelle ganz gerne. Also es hat so eine alte, fast schon Tugend oder so etwas. Ne? Aber trotzdem immer so schön, wenn die in solchen Momenten dann hochkommen kann. Also ich meine zu verstehen, welches Gefühl du dann in dir trägst. Ich mag dieses Demütigsein vor dem Leben auch sehr gerne. Tatsächlich hatte ich gerade noch so eine Idee. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen einen Eindruck vielleicht, wie deine Gespräche verlaufen könnten. Aber ich dachte, vielleicht können wir auch im Rahmen des Podcasts vielleicht einfach noch so einen kleinen, ja, wir geben ja ungern Ratschläge als Systemiker, aber trotzdem so eine kleine Anregung mitgeben. Wenn ich jetzt vielleicht Führungskraft bin in einem Unternehmenskontext und entweder, kannst du dir gerne aussuchen, entweder mit dem Thema Trauer aus meinem Team heraus konfrontiert werde und irgendwie einen Umgang finden muss oder halt selber betroffen bin, in dem vielleicht irgendetwas in meinem privaten Umfeld geschehen ist, wie, ja, wie kann ich mich verhalten und was könnte hilfreich sein, wenn ich merke, ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich jetzt gerade in meiner Arbeitswelt damit umgehen soll. Hast du eine Idee, in welche Richtung wollen wir uns kurz vielleicht hineindenken?
Ja, wir können beide Richtungen mal ganz kurz auch anteasern. Also wenn Mitarbeitende betroffen sind, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen das Einfachere, weil man noch ein bisschen sich abgrenzen kann. Aber da auch einfach mal Verständnis entgegenbringen, Empathie entgegenbringen. Ich empfehle immer auch Unternehmern und Führungskräften, und auch da bin ich gerne Ansprechpartner für, sich mal so eine kleine Notfallkarte in die Schublade zu legen und sich im Vorfeld mal zu überlegen, wie gehe ich denn um, wenn wirklich mal so ein Fall passiert. Weil meistens setzen wir uns erst damit auseinander, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Mhm. Und dann wird oft impulsiv und viel zu schnell gehandelt. Dann wird halt ganz schnell der Schreibtisch abgeräumt und irgendwie alles so über Nacht. Der Hausmeister bringt dann den Schreibtisch weg von dem verstorbenen Mitarbeitenden. Also all solche Dinge habe ich schon gehört. Das ist natürlich der falsche Weg, sondern da vielleicht dann auch mal, also das ist jetzt ein verstorbener Kollege, aber auch wenn ein Mitarbeitender trauert, mal hören, was brauchst du denn gerade? Kannst du überhaupt heute arbeiten? Willst du dir mal 3 Tage Zeit nehmen und dich mal rausnehmen? Das kann man schon anbieten, und man kann da auch, wenn es auch das Gesetz nicht vorschreibt oder vorsieht, da auch mal einen Sonderurlaub geben. Ja, und zum anderen auch diesen Mitarbeitenden mal einfachere Aufgaben geben. Die wollen ja auch oft gerne arbeiten, die wollen häufig auch gar nicht zu Hause sitzen, aber vielleicht dann auch mal zu sagen, okay, du kriegst jetzt vielleicht mal Aufgaben, die nicht ganz so End of Business fertig sein müssen, oder jetzt nicht gerade der Bericht für den Vorstand schreiben, sondern vielleicht einfach mal so Sachen, die auch nebenbei ein bisschen einfacher gemacht werden können. Also sich einfach mal reinfühlen, ne, was würde mir jetzt gerade gut tun, und das weitergeben. Das hilft halt wirklich schon, und Verständnis haben. Und wenn der jetzt gerade mal eine halbe Stunde weg muss, der Mitarbeitende, weil er gerade merkt, ihm geht's nicht gut, dann auch einfach zu sagen, okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Und sich selber, da wird's natürlich schwieriger, weil da sind wir wieder so bei diesem Thema, aber ich darf ja nicht und ich muss ja. Und genau das auch mal zu begraben und zu sagen, diese Trauer will gesehen werden. Ich habe jetzt das Recht, auch diese Trauer zu sehen. Schau mal, musst du wirklich jetzt 8 Stunden im Büro sitzen? Genügt's nicht, wenn du 2 Stunden am Tag dir nimmst, um deine E-Mails zu checken, um für Fragen da zu sein und dann dich wieder zurückziehst? Das hilft also gerade auch so mitten in der Trauer. Also man muss ja auch wissen, meine Kundinnen kommen ja oft nicht am Anfang einer Trauer oder wenn halt jetzt der Verlust gerade erst geschehen ist, sondern die sind ja, meistens ist der Verlust ja so liegt der 6 Monate zurück, so, ne? Also so 6 bis 7 Monate. Und das ist auch so ganz natürlich, das ist auch, da sind wir bei der Kurve, dass am Anfang ist erstmal so der Schock, ja, und dann ist noch so diese ganze Bürokratie zu erledigen. Ich sag jetzt gerade, wenn ein enger Angehöriger stirbt, davon gehe ich jetzt mal aus, dann organisiere ich halt die Beerdigung. Ich muss mich um alles Mögliche dann kümmern. Da sind diese Menschen dann erstmal wieder im Funktionieren-Modus und beschäftigen sich noch gar nicht so mit der eigenen Trauer. Die kommt da auch noch nicht hoch. Danach ist dann erstmal so die Erleichterung, okay, jetzt ist erstmal alles geschafft und ich habe jetzt diese Beerdigung hinter mich gebracht. Das ist für viele auch nochmal so ein ganz schlimmer Moment. Und dann ist das auch erstmal wieder so ein bisschen verdrängt und plötzlich nach ein paar Monaten schlägt dann aber richtig regelrecht diese Trauer dann zu. Weil dann kommt auf einmal das Unterbewusstsein und schwemmt alles hoch ins Bewusstsein, was da unten so lauert, ja. Und das ist das, was die dann so oft auch so umhaut, weil sie dann sagen, okay, was ist denn jetzt auf einmal los? Ich bin doch jetzt ganz gut klargekommen und jetzt, was ist denn jetzt los? Ne? Und da halt eben wirklich zu sagen, okay, kann ich mir jetzt nicht mal den Raum geben, mich einfach mal ein bisschen zurückzuziehen und reinzufühlen, was brauche ich? Und das ist genau das, was die oft nicht können. Ich frage halt oft, was bräuchtest du denn jetzt gerade? Und ich kriege zur Antwort, ich weiß es nicht, weil ich bin einfach nur leer. Ich habe keine Ahnung. Ja, so. Und da mein Rat, also wenn du mich fragst, was gebe ich als Tipp mit, holt euch Hilfe. Das ist einfach das Beste, was ich sagen kann. Sucht dir Unterstützung, geht zu einer Trauerbegleiterin, zum Trauercoach und schau einfach mal, wie das hilft, weil das hilft in der Regel. Und wenn es nicht hilft, kann man wieder gehen. Also das ist ja, die sind ja hier nicht vertraglich gebunden. Mhm. Versuch's mal aus und testet es mal aus. Das wäre eigentlich so mein Rat an der Stelle.
Ja, weil das ja auch zur Entlastung beitragen kann.
Total.
Ne? Ja. Und wenn es jetzt nicht das direkt ist, wenn man sagt, okay, das passt gerade noch nicht für mich. Manchmal ist es ja auch so, dass man so einen Gruppenkontext auch braucht. Also es gibt ja auch gerade in den einzelnen Regionen häufig, wenn es zum Beispiel um das Thema Suizid geht oder auch Angehörigenbetreuung bei schweren Erkrankungen und Ähnliches, gibt es ja auch immer mal wieder Selbsthilfegruppen, vielleicht das auch auszuprobieren, um mal zu gucken, ist das vielleicht was für mich? Weil gerade auch diese Perspektive von anderen höre ich immer wieder, auch aus meinem Umfeld, wird als so wertvoll dann angesehen. Und wenn ich dann merke, ich komme irgendwie da noch nicht voran und meine individuelle Trauer braucht noch Raum, ich glaube, dann ist halt so eine 1-zu-1-Beratung dann wahrscheinlich auch Gold wert.
Absolut. Ja. Und Trauergruppen muss ich auch mal kurz oder möchte ich kurz sagen, ein bisschen Obacht geben. Also eine Trauergruppe sollte dann schon speziell sein und für das Thema auch gedacht sein, in dem ich gerade stecke. Also wenn du jetzt auch Suizid als Beispiel nimmst, da wirklich zu schauen, dass ich in eine Trauergruppe komme, die wirklich nur Angehörige von suizidalen Menschen in der Gruppe hat. Also dass Gleichgesinnte da sind. Weil es gibt halt fast nichts Schlimmeres als gemischte Trauergruppen, wo dann die Mutti um die 89-jährige Oma trauert und nebendran sitzt dann die Frau, die vielleicht gerade ihr Kind verloren hat. Aha. Und dann gibt es ganz schnell Konflikte. Ja, und das ist eher schadhaft meiner Meinung nach, als es gut tut. Ja, und Trauergruppen, das ist die Erfahrung, die ich mache, helfen meistens auch erst, wenn man die eigene Trauer trotzdem schon mal so ein bisschen bearbeitet hat und verarbeitet hat. Weil dann hilft mir das, was andere erlebt haben, schon weiter. In dem Moment, wo ich selber tief in der Trauer stecke, besteht die Gefahr, dass ich mich in eine Negativspirale begebe.
Ja.
Also das mal zu dem Thema Trauergruppen einfach nur am Rande nochmal.
Ja. So ein Disclaimer, ne?
Ja, genau.
danke dafür. Und wie würdest du das abgrenzen? Also wer ist bei dir quasi herzlich willkommen und bei wem würdest du sagen, nein, bitte eine Tür weiter vielleicht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja, natürlich, also ich habe es schon gesagt, Führungskräfte, Unternehmerinnen. Und warum? Weil ich selber, ich nenne mich immer liebevoll krisenerprobte Ex-Führungskraft bin. Also ich weiß halt, ne, was da draußen los ist und wie das in Unternehmen funktioniert. Und ich bin tatsächlich auch immer noch im Angestelltenverhältnis. Und ich kenne halt auch den Druck dahinter und ich kenne die Einsamkeit dahinter. Deshalb fühle ich mich, meistens fühlen wir uns mit unseren eigenen Zielgruppen ja sehr verbunden oder sind unsere eigene Zielgruppe. Bin ich jetzt nicht ganz, aber ich kann mich natürlich da sehr reinfühlen und kann da aber auch eben aus diesem Grund, glaube ich, gut helfen. Und ich glaube halt auch schon, also ich habe jetzt keinen Schwerpunkt bei der Trauerart, aber schon ein bisschen, dass ich zum Beispiel keine Kindertrauer mache. Also Kinder sind, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Da haben andere bessere Erfahrungen. Und würde ich jetzt noch was ausschließen? Nicht wirklich. Aber also das ist eigentlich so, wo ich sage, okay, da würde ich woanders hin weiterempfehlen. Da gibt es halt wirklich Leute, die besser umgehen können. Oder eigener Kinderverlust, das begleite ich schon. Aber auch da muss ich sagen, wenn das halt schon an die Psyche geht und mental ist, es gibt halt wirklich ganz tolle Kolleginnen von mir, die sich halt nur auf sowas spezialisieren und die da auch auf solche Themen sicher nochmal besser eingehen können. Ja,
und dieser Gedanke, also Umgang mit Trauer und gerade wenn es vielleicht auch depressive Momente gibt, die sich mehren, ich denke, da liegt natürlich die Empfehlung in Richtung Psychotherapie auch sehr nah, oder? Oder vielleicht gibt es da sogar auch ein paralleles Angebot. Ich weiß gar nicht, was da Sinn macht. Welche Erfahrung hast du da bisher so gesammelt?
Ja, ich glaube, da unterscheidet jetzt mich als Trauercoach ja nichts als von anderen Coaches. Ja, also da sollte ja sowieso unser Denken sein, okay, wenn es jetzt schon in krankhaft wird oder eben in eine Depression läuft, dann sind wir als Coaches sowieso nicht mehr die richtigen Ansprechpartner, sondern dann sollte ja auf jeden Fall auch eine professionelle Unterstützung in Form eines Psychotherapeuten, Psychiater, was auch immer dann nötig ist, da sein. Mhm. Wenn ich das merke, ich habe es tatsächlich Gott sei Dank noch nicht gehabt, aber wenn ich das merken würde, würde ich auch sofort sagen, okay, ich glaube, vielleicht bist du bei mir jetzt gerade nicht mehr richtig. Oder zumindest übergangsweise zu begleiten, aber zu sagen, lass dich doch bitte schon mal auf einen Terminwarteplatz setzen. Leider sind die Warteplätze ja halt oft sehr lange, ne, bis mal einer frei ist oder bis man einen Termin bekommt. Das kann natürlich schon auch sein, dass da ist halt oft ein dünner Grat und auch da sind wir wieder bei dem Thema, was ist passiert, wie ist dieser Verlust entstanden. Ja, und da gibt es natürlich auch traumatische Erlebnisse. Und da würde ich schon sagen, kommt gerne, sprecht gerne, lasst es einfach alles mal raus. Und dann würde ich die Menschen aber auch wirklich begleiten, zu schauen, dass man da eine gute professionelle Hilfe bekommt.
Ja, so wie du es sagst, ne, das ist ja unsere Haltung im Allgemeinen und auch dieses Fingerspitzengefühl, wann wir das anregen, in welchem Moment oder auch in welcher Wiederholungsschleife man dann doch nochmal eine Idee von weiterer Unterstützung mitgibt. Danke dafür, dass du das auch so siehst. Ich habe gerade noch über deine Zielgruppe nachgedacht, aber nicht nur deine, sondern allgemein auch den Umgang mit Trauer. Und zwar denke ich gerade eher an diejenigen, die noch nicht so häufig bei dir waren, nämlich die Männer. Was machen wir denn mit denen? Also ich habe das auch öfter schon beobachtet in meinen Veranstaltungen zu Umgang mit Belastungen, emotionale Stabilität in Krisenzeiten, Umgang mit Veränderung. Je nachdem, wie der Titel ist, kommen plötzlich nur noch Frauen. Mhm. Hast du eine Idee, wie wir das ändern können?
Also ich habe jetzt seit diesem Jahr, spreche ich sie schon auch aktiv auf Social Media an und sag also, ne, wie gesagt, ich war die erste Zeit wirklich auf Frauen auch ausgerichtet und habe auch Frauen auf der Homepage angesprochen. Mache ich inzwischen auch so nicht mehr. Merke aber schon auch, dass gerade in der Trauer Männer trauern auch anders. Und tatsächlich war das auch in meiner Ausbildung zur Trauerbegleiterin ein eigenes Modul, Männertrauer. Ja, also es gibt wirklich ein eigenes Modul über Männertrauer. Da schmunzeln dann viele drüber, aber es ist halt so, weil Männer halt auch anders geprägt sind. Also da sind wir schon wieder an dem Punkt, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und da gibt's halt so viele Glaubenssätze ja auch. Und die, ich meine, wir wissen vielleicht auch aus unserem Umfeld, dass Männer auch nicht so gern zum Arzt gehen, weil sie können ja alles mit sich selber ausmachen. Und so ist es natürlich dann auch bei einem Trauercoaching. Und sie sind natürlich sehr Zahlen, Daten, Fakten basiert. Das stelle ich halt immer wieder fest. Also da ist dann doch eher mal, also wenn die anrufen und dann wollen die genau wissen, wann ist die Trauer zu Ende. Das ist ganz, ganz witzig. Ja? Also,
da könntest du ja in die Glaskugel gucken. Also.
Und dann sind sie enttäuscht, wenn ich nicht sage, in 6 Wochen hast du es überstanden. Ich glaube, wir können immer nur wieder mal nett antupfen und sagen, Mensch, probier's mal, hol dir mal Hilfe, versuch's mal. Es gibt auch Männer, die inzwischen da sehr offen sind und das auch ausprobieren. Aber ich glaube auch, wir müssen ganz viel davon reden, ja, und auch den Männern mal das Gefühl geben, dass das eben keine Schwäche ist, wenn man mal eine schwierige Zeit durchlebt und sich da auch mal Hilfe holt, sondern dass das für mich ist das ja eher eine Stärke, wenn ich auch zugebe, ich komme gerade alleine nicht weiter. Ne? Und das vielleicht mal so umzudrehen und dann auch zu sagen, Mensch, es kann dir bestimmt ein bisschen was abkürzen, probier es doch einfach mal aus. Und dann lassen sie sich auch meiner Erfahrung nach vielleicht auch eher mal drauf ein. Ich glaube, mehr können wir nicht tun. Also das ist so ein bisschen schwieriger auch, das zu beantworten. Ja.
Ich kenne ein paar Beispiele und vielleicht motiviert das die männlichen Zuhörenden, doch auch in eine ähnliche Richtung zu gehen. Und zwar denke ich an gewisse Männerkreise. Also ich habe ein paar Kollegen, die auch zu Männerkreisen einladen und aufrufen oder auch solche einfach selbst organisiert zusammenstellen, um zum Beispiel über Scheidungsprozesse zu sprechen oder ich bin verlassen worden, alleinerziehender Vater, was es nicht alles gibt. Ich kenne auch aus einem gewissen homosexuellen Umfeld heraus kenne ich eine Gruppe hier bei uns in Hamburg in St. Georg. Das sind diejenigen, die irgendwann mal verheiratet waren und Kinder hatten und sich dann sehr spät erst geoutet haben. Mhm. Und auch da gibt es, ich habe gerade den Gruppentitel vergessen, aber da gibt es auch eine Gruppe, die trifft sich regelmäßig. Ich habe einige aus dieser Gruppe schon kennengelernt über einen Bekannten und fand es mega cool, dass sie auf diese Weise halt ihre Erfahrung austauschen und auch zur Entlastung beitragen. Und an ein Beispiel denke ich auch noch, das hat ein ehemaliger Studierender mir erzählt, der hat auf der Intensivstation, glaube ich, gearbeitet und hatte sehr viele Schicksale dort halt miterlebt. Mhm. Und die hatten zu der Zeit keine Supervision, was natürlich fragwürdig ist im Gesundheitswesen in einem so krassen Bereich, sodass er dann gesagt hat, das müssen wir ändern. Und hat halt gerade auch seine männlichen Kollegen zu einem Stammtisch eingeladen. Das heißt, die haben sich in der Kneipe beim Bier getroffen. Kann man jetzt auch in Frage stellen, wie gesund das ist, aber ist egal in diesem Moment. Und sie haben sich getroffen und haben dann über die Themen gesprochen, die sie in der Arbeitswelt belastet haben oder aktuell belasten. Und er hat das mehr oder minder locker moderiert. Das fand ich großartig vom Format her.
Absolut. Ja, so. Aber das sind auch häufig schon Männer, die auch schon einen Schritt weiter sind. Mhm. Also Männer, die so in Pflegeberufen sind oder was du auch sagst, ne, so homosexuelle Männer. Ich glaube, da ist sowieso schon ein bisschen eine andere Haltung, eine andere innere Haltung da. Die haben vielleicht auch nicht so dieses Mindset, ich muss jetzt hier der starke Kerl sein. Ja, so ja, wenn ich jetzt so meinen klassischen CEO von irgendeinem Finanzinstitut da vor Augen habe, das ist vielleicht, die Nuss ist im Zweifel ein bisschen härter zu knacken, wobei wir stecken Leute jetzt gerade in eine Schublade, was wir als Systemiker nicht
machen
tun sollten.
Machen sie normalerweise nicht.
Aber es ist halt so ein bisschen, was das Leben halt auch zeigt. Ja? Aber ja, und es muss, glaube ich, wirklich viel mehr davon geben, genau was du sagst. Also auf LinkedIn gibt es auch einen ganz tollen Trauerbegleiter, der nur Männer begleitet. Also er ist selber ein Mann und auch solche Männergruppen macht und auch jetzt ein Buch geschrieben hat über Trauer für Männer. Und auf dem Weg, glaube ich, funktioniert es auch. Mhm. Ne? So da das ganz offen zu zeigen. Das darf da sein.
Ja, wir bleiben dran. Alle
wir bleiben
gemeinsam.
Dran, unbedingt. Ja. Wir wollen ja auch die Männer da haben. Das ist ja auch
natürlich.
So. Ja, also
ganz gleich, welches Geschlecht, alle sind herzlich willkommen. Auch ein systemischer Grundsatz. Ja,
genau.
Ich glaube, ich kriege die Kurve zum letzten Teilbereich ganz gut darüber hin. Pass auf, Achtung, ich kündige es jetzt schon an. Und zwar habe ich in letzter Zeit öfter gelesen, dass Menschen nicht mehr mit Fremden wie mit uns über ihre Themen sprechen, sondern mit ChatGPT.
Oh, okay.
Und ich weiß nicht, ob du diesen Trend auch beobachtet hast. Es wird vor allem der jüngeren Generation auch zugeschrieben, dass ChatGPT zur Entlastung bei psychischen Herausforderungen dient. Und es reagiert ja relativ empathisch. Und so ist meine nächste Frage. Wenn du an dieses ganze Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Coaching denkst, was sind so erste Assoziationen? Welche Bilder, welche Worte, welche Zukunft steht da in deinem Kopf gerade, wenn ich digitale Transformation und künstliche Intelligenz sage? Was entsteht da?
Erstmal gar nichts Negatives und auf jeden Fall kein Widerstand, weil ich bin der Meinung, es kann uns das Leben erleichtern. Ja, und es kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein, da wo es natürlich sinnvoll eingesetzt wird, wie alles im Leben. Da sagt der Robert Beetz auch so schön, das Tomatenmesser, ich kann Tomaten schneiden oder einen Menschen umbringen. Und ich glaube, so ist es halt eben auch mit KI. Und also ich hoffe, ja, weil man kann sogar Menschen umbringen damit, das stimmt sogar. Leider, aber es ist halt die Frage, wie setze ich es ein? Und ich arbeite selber sehr, sehr gerne mit ChatGPT. Macht mir ganz viele Dinge sehr viel leichter, muss ich wirklich sagen. Ich finde es manchmal auch echt lustig, was da so an Antworten kommt. Aber wie gesagt, also bitte alles so ein bisschen auch mit Vorsicht und mit dem gesunden Menschenverstand, der sollte trotzdem da sein und nicht ausgeschaltet werden. Und die Frage ist, wie setzen wir es ein? Ja, also da gibt es ja wirklich ein ganz breites Spektrum mittlerweile und auch Digitalisierung. Ich finde einfach, sie macht uns das Leben eigentlich ein bisschen leichter, aber natürlich auch ein bisschen stressiger, das muss man auch sagen. Ja,
ja, die Verdichtung und Beschleunigung halt, ne? Die dadurch entsteht.
Mhm. Ja. Ja. Da sind wir wieder am Anfang bei der mentalen Gesundheit. Das ist nämlich wirklich mit eins der Gründe, warum es, glaube ich, auch so viele psychische Belastungen gerade auch gibt. Ja. Dieses ständig erreichbar sein und irgendwie,
ja. Und auch die Beeinflussung durch Social Media und so. Also das wäre vielleicht auch nochmal, es wäre es wert, das an anderer Stelle auch nochmal zu besprechen und dem etwas mehr Aufmerksamkeit noch zu geben. Was meinst du, wenn du klingst jetzt relativ offen, wenn du so da in deine Zukunft auch in der Rolle der Coachin oder der Beraterin blickst, wie wird sich deine Arbeit in den nächsten Jahren durch eben diesen technologischen Fortschritt noch verändern?
Also es gibt gerade in der Trauerbegleitung gerade einen Wandel oder einen Hype, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, der auch so ein bisschen in die KI-Richtung geht, dass man sich jetzt halt von KI begleiten lässt, wenn ein Trauerfall ist, oder dass es gab einen ganz tollen Film, der lief kürzlich mal im Kino und sogar im Fernsehen habe ich gesehen, der heißt Eternity, wo es wirklich darum geht, dass Avatare erstellt werden, die den Verstorbenen darstellen, und ich kann mich dann mit dem Verstorbenen unterhalten. Ja, und das hat ganz seltsame Ausmaße zum Teil angenommen. Also das war wirklich ein interessanter Film, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, wo ich mir wirklich die Frage stelle, ist das etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass so etwas durch Maschinen ersetzt wird? Und was das halt auch mit den Leuten macht, ja, wenn sowas programmiert wird. Also ich finde das wirklich schwierig, weil du kannst ja nie abschließen mit dieser Trauer, wenn da jetzt ein Bot ist, der vorgibt, dein verstorbener Mann zu sein oder dein verstorbener Bruder zu sein oder der Vater oder was auch immer. Und die verkaufen dann in Amerika wirklich Abos mit diesen Bots, und du musst ja irgendwann dieses Abo kündigen, wenn du dann halt mal loslassen willst. Und das für mich, das haben die auch den Regisseur gefragt, hat das so ein bisschen diesen Touch, dann stirbt der Mensch ja nochmal, wenn ich jetzt das Abo kündige. Ja, so ganz schwierig. Also was das betrifft, finde ich es halt wirklich schwierig. Und da hoffe ich mal, dass sich das nicht so durchsetzen wird. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde das, was ich gerade sagte, wir können das für uns nutzen. Und wir können es natürlich auch sehr missbrauchen. Und da habe ich ein bisschen die Angst davor, dass das halt von einflussreichen Menschen dann am Ende doch sehr missbraucht wird und uns vielleicht wirklich Probleme machen wird. Ja. Vielleicht sollten wir den Marsmenschen da mal fragen, dass er uns da rät.
Ja, wer weiß, was der von oben schon so sieht, was wir noch gar nicht erkennen können.
Ja.
So, um jetzt die Dystopie aufzubringen. Ja, spannend. Das mit Eternity, den Film kann ich gerne nochmal in den Shownotes verlinken, für unsere Zuhörenden, das auf jeden Fall. Ich habe den selber noch nicht gesehen. Ich hatte nur neulich einen Film gesehen. Da ging es darum, dass eine Person an einer Studie teilgenommen hat und einen KI-Liebhaber bekommen hat, der alle ihre Anforderungen erfüllt hat. Das fand ich tatsächlich auch ein interessantes Experiment, sodass ich dann bei dem letzten KI-Stammtisch, auf dem ich war, erstmal mit den Herren, das sind meistens immer Männer auf dem Stammtisch, nicht überraschenderweise, darüber gesprochen habe, bis zu welchem Punkt wir uns das vorstellen könnten. Also ich finde diese Vorstellung, wie sich halt eben unsere Welt in Zukunft verändert, finde ich einerseits sehr spannend. Mhm. Ich glaube, bei mir würde auch die Neugierde überwiegen. Und dennoch sehe ich es ähnlich wie du. Hoffentlich können wir genug Einfluss darauf nehmen, was mit eben diesen technologischen Möglichkeiten geschieht und wie es eingesetzt wird. Und hoffentlich schützt man uns von gewissen Seiten aus, dass wir eben nicht zu sehr dadurch gefährdet sind. Also die Vorteile hoffentlich auch perspektivisch überwiegen.
Ja, ich hoffe auch. Und dass wir uns auch immer daran erinnern, dass das trotzdem Maschinen sind. Und auch wenn sie noch so menschlich antworten, die Gefahr ist leider halt auch gerade bei unserer Jugend ein bisschen da, die ja eh schon zunehmend vereinsamen durch, dadurch, dass sie irgendwie gefühlt nur noch vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen. Und wenn sie dann da auch noch Freunde in Form einer KI finden, vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, da sollten wir auch ein Auge drauf haben.
Ja, weil gerade auch, ne, wenn wir auf dein Thema gucken, Umgang mit Trauer und vielleicht auch mit Scham, wenn ich dann nicht das überwinden muss, weil ich ja ChatGPT oder wen auch immer als Chatbot habe, dann kann ich mich ja vielleicht persönlich an der Stelle auch gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Jetzt würde wahrscheinlich eine andere Gruppierung sagen, macht ja nichts, es geht ja immer mehr in diese Richtung und wir brauchen einander irgendwann nicht mehr. Dann würde ich sofort wieder Hartmut Rosa rausholen und zitieren, dass wir noch lange nicht auf dem Stand sind, dass wir unabhängig voneinander leben können, weil was ist dann Gesellschaft? Ne? Und dann sind wir sofort bei hochphilosophischen Themen. Ich glaube schon auch noch, dass es das braucht, diese Begegnung.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir Menschen werden immer von Verbindung leben und von Liebe und von Gefühlen und wir brauchen ja auch zwischenmenschliche Kontakte und das ist, glaube ich, was. Gott sei Dank wird uns das hoffentlich eine KI nie geben können und solange das nicht der Fall ist, denke ich, passiert da auch nicht viel. Aber ich appelliere auch dazu: Lasst uns zusammentreffen, 1:1 ins Café setzen, das Handy wegpacken und einfach mal in Verbindung gehen. Das glaube ich, ist wichtiger denn je.
Ja. Und da wir jetzt schon beim großen Ganzen sind, passt dann ja auch meine Abschlussfrage ganz gut, als hätten wir das so vorbereitet. Mensch, was würde sich deiner Meinung nach verändern, wenn alle systemisch agieren würden? Mhm. Was ist deine Antwort auf die Frage?
Ich denke, wenn wir alle systemisch agieren würden, würden wir in erster Linie mal mehr zuhören. Und hoffentlich auch weniger schnell Urteile bilden, Bewertungen, Schubladen denken, was ja gerade automatisch sehr häufig passiert, ja, auf diese Stigmatisierungen, sondern wir, also das wäre in meiner perfekten Welt, hätten wir dann einfach auch sehr viel mehr Verständnis füreinander und für auch für die Zusammenhänge, weil wir ja dann eben auch mal hinschauen, welches Päckchen bringt mein Gegenüber denn mit? Ja, also nicht sofort verurteilen, sondern erst mal hinschauen und zuhören. Ja. Das würde viel verändern, denke ich, ja.
Oh ja, da bin ich bei dir. Danke. Ich meine mich an die Folge mit Annette zu erinnern. Ich glaube, die hat auch das mit dem Zuhören erwähnt. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Annette Venus, müssen wir nochmal reinschauen oder reinhören. Danke, Christine, für deine Worte. Welche Frage hätte ich dir unbedingt noch stellen müssen?
Vielleicht, was ich der Welt da draußen mitgeben will.
Ja, super. Also, liebe Christine, was möchtest du unserer Zuhörendenschaft und damit der Welt da draußen unbedingt mitgeben?
Das, was ich, glaube ich, heute schon 20 Mal gesagt habe, gefühlt. Aber ihr müsst es, also zuerst mal, lasst uns Trauer, Tod und Trauer und Sterben endlich mal enttabuisieren und aus so einer Tabu-Ecke und aus so einer Schmuddelecke rausholen und offen drüber sprechen. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Ja, und sprecht darüber, öffnet euch. Und ich kann nur sagen, wir müssen das nicht mit uns selber ausmachen, sondern das gehört einfach zum Leben dazu. Und Trauer und Tod darf einfach kein Tabuthema sein. Und das ist was ich einfach nochmal rausschreien möchte. Genau.
Großartig. Das war ja unter anderem auch der Grund, als du neulich kurz erzähltest, was du machst und tatsächlich, dass du Lust auch auf Podcasts hättest. Also ich dachte, oh, das ist die Chance, weil ich mich über Jahre damit halt schon immer beschäftigt habe und ich sehe es genauso wie du und unterstütze es gerne und freue mich jetzt umso mehr, dass wir mit dieser Folge ein bisschen Material haben, was wir auch in die Welt hinaus senden können. Und das ist jetzt auch die Überleitung an unsere Zuhörenden. Also erstmal vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn ihr meint, dass die Folge auch von anderen Menschen gehört werden müsste, dann bitte unbedingt weiterleiten, kommentieren, rezensieren, Sternchen vergeben auf der Plattform eurer Wahl, damit noch mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren. Herzlichen Dank dafür. Aber vor allem natürlich herzlichen Dank, liebe Christine, für das sehr kurzweilige Gespräch. Zack, ist schon wieder eine Stunde vorüber.
Irre.
Und ich finde es total großartig, was du da machst und dass du dich da auf diesem Weg gemacht hast, Menschen darin zu unterstützen, weg von Scham hin zu mehr Offenheit im Umgang mit Trauer. Somit Dankeschön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und sag hoffentlich bis bald.
Ja, und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, ich kann das nur unterschreiben. Bitte teilen und weitergeben, wo es nur geht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, auch diesen Podcast zu verfolgen.
Ja, vielen Dank.
Danke, Sandra.
Sehr gerne. Ich sage Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.